Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der ist Arzt, Naturheilkundler, Homöopath, Psychotherapeut. Er hält Vorträge, gibt Seminare, schreibt Bücher. Mit anderen Worten, er ist viel beschäftigt. Guten Morgen und herzlich willkommen, Rüdiger Dahlke.
Morgen, Herz.
Wir haben vor ein paar Jahren schon mal zusammen Sendung gemacht und in Erinnerung geblieben ist mir, dass Sie damals erzählt haben, dass Sie immer für 3 Monate im Winter nach Bali abhauen. Gibt es diese gute Tradition noch?
Die gibt es immer noch, ja, Gott sei Dank. Da schreibe ich dann viel, meditiere und habe so, ja, frei eigentlich Urlaubszeit, aber schon gefüllt mit Schreiben. Und
wann fliegen Sie?
Diesmal im November und dann gibt es noch eine Kreuzfahrt, eine Ärztekreuzfahrt, Fortbildung.
Okay.
Und danach geht es nach Bali, weil das eh schon in der Gegend ist.
Haben Sie dort immer ein festes Quartier?
Ja.
Ja.
Bali sind so, Bali-Gehöft sagt man dazu, das sind so lauter kleine, schöne Einheiten, also da bin ich im Grün.
Warum ist der Winter auf Bali schöner als der Winter in der Steiermark, in der Sie sonst leben?
Der ist viel wärmer und ich mag es gern warm und es ist auch so eine schöne Stimmung in Bali, also nicht, dass man da Balinese werden könnte, aber es ist so eine neidfreie, dem Hinduismus, also sehr sanfte Form von Hinduismus dort, gefällt mir einfach sehr gut. Also wegen der Buchten brauchen Sie nicht hinfahren und der Strände.
Sie sind ein Mensch, der sich von Berufswegen intensiv mit Gesundheit und Medizin beschäftigt. Darf ich Sie fragen, wie es Ihnen persönlich gesundheitlich geht?
Ja, sehr gut. Also ich lebe natürlich auch gesund. Wenn ich jetzt Peace Food propagiere, ich lebe natürlich auch vegan.
Veganes Essen?
Pflanzlich vollwertiges Essen. Und das tut einfach gut. Ich bewege mich auch gern. Mhm. Also schwimme in Bali jeden Tag.
Wann haben Sie Ihr letztes Schnitzel gegessen?
Oh, das muss fast 50 Jahre her sein, ehrlich gesagt.
50?
Ja, ich bin jetzt gut 5 Jahre vegan, also Peacefood-mäßig. Und davor war ich über 40 Jahre Vegetarier.
Ja. Warum der Wechsel vom Vegetarier zum veganen Leben?
Also es kam, wie ich die China Study las von diesem Professor Colin Campbell, und da wurde mir sehr viel klar. Ich habe schon immer Müttern mit Allergiekindern gesagt, gleich weg mit den Milchprodukten, das hat auch gut geholfen. Aber ich habe nicht so Konsequenzen draus gezogen. Und ich habe persönlich nie Milch getrunken, mehr seit dem Abstillen und auch keine Eier gegessen. Aber die sind ja überall drin. Und wie ich das so gehört habe, was da jetzt wirklich also an hieb- und stichfesten Studien vorliegt, habe ich angefangen, das auszuprobieren und habe gemerkt, es ist wirklich eine sehr angenehme Form des Lebens, hat mir gut getan.
Sie haben gute Erfahrungen gemacht. Es gibt Leute, die sagen, das ist eine einseitige Mangelernährung.
Ja, das ist absurd, ehrlich gesagt. Der Mangel ist bei den Mischköstlern. Wenn Sie heute als Frau schwanger zum Hausarzt gehen oder zum Gynäkologen, kriegen Sie sofort Folsäure, weil fast alle einen Folsäuremangel haben. Sie müssen jeden Tag Vitamin C zu sich nehmen. Das tun die Mischköstler nicht. B12 ist das Einzige, wo Sie aufpassen müssen als vegan Lebender.
Okay.
Und die B12 können Sie alle 3 bis 4 Jahre einmal nehmen. Ne?
Ja, wobei ich jetzt zu meiner Schande gestehen muss, Sie können mir alles erzählen, was die Vitamine angeht, von A bis Z. Und ich kann nicht richtig gegenhalten. Anyway, Sie sind jemand, der Sport treibt nach wie vor?
Ja, also moderat. Ich schwimme, wenn ich in Bali bin. Jetzt nicht mehr so wie früher.
Was machen Sie in der Steiermark, wenn Sie dort sind?
Also gehe mit meiner Partnerin spazieren. Das hat sich darauf schon reduziert, ehrlich gesagt. So richtig Sport. Inzwischen, jetzt bin ich 63, bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen zu faul. Ich lese einfach zu gern. Und ja, das hat sich sehr reduziert. Wenn eine Gelegenheit schön ist, ich reite gern, ich schwimme gern, das schon. Aber ich mache das nicht mehr so regelmäßig. Ich mache Yoga ganz, ganz wenig. Wenn mir sehr langweilig ist, Tai Chi mache ich mehr. So moderate Sachen.
Meditieren?
Meditieren mache ich täglich, ja. Aber das würde ich jetzt nicht gerade als Sport bezeichnen, aber gut.
Rüdiger Dahlke, den, ich weiß gar nicht mehr, ein Journalistenkollege mal genannt hat, den Guru der alternativen Medizin. Gefällt Ihnen der Titel?
Nein, gar nicht.
Warum
nicht? Ich bin ja kein Guru. Also mein Indisch heißt es Lehrer. Und ich bin auch gar nicht für alternative Medizin, sondern wenn wir das Komplementärmedizin nennen, zur Komplementierung der anderen Medizin. Eine Alternative brauchen wir ja nicht. Ne? Ist ja nicht entweder oder. Wir brauchen ja Schulmedizin. Aber sie gehört in vielen Bereichen ergänzt. Also zum Beispiel um die Psychenebene, die Psychosomatik, auch ernährungsmäßig. Da gehört viel noch dazu. Und da könnte man die Chancen für die Patienten enorm erhöhen. Aber abschaffen würde ich sie ja nicht wollen, habe ich auch nie wollen.
Das heißt, auf der einen Seite, Sie sind keiner, der die Schulmedizin in Grund und Boden verdammt, sondern durchaus die Vorzüge dieser Schulmedizin zu schätzen weiß?
Ja, sicher. Also da gibt es viele Dinge, die müssen überarbeitet werden aus meiner Sicht. Die können enorm verbessert werden und vor allen Dingen ergänzt werden. Also dass man wieder miteinander redet, das tun die ja gar nicht mehr. Ja? Es müssen die Schlafforscher, das sind Psychiater, mit den anderen Psychiatern reden, dann gäbe es keine Stillpsychose mehr, um es mal ganz deutlich zu machen. Denn die Stillpsychose entsteht ja durch Schlafentzug, wenn das Baby immer wieder nachts aufwacht und die Mutter diesen REM-Phasenentzug hat. Und wenn die sich mal richtig zusammenschließen würden, bräuchten sie nie mehr einer Mutter sozusagen das Kind wegnehmen, die in die Psychiatrie stecken, um Neuroleptika zu schütten, okay. Sondern dann könnte man einfach das Kind mit einer Flasche, der Partner zum Beispiel, die Mutter, durch die Nacht bringen und das wäre gar kein Thema mehr. Also sowas muss wieder passieren, das ist lächerlich.
Komplementärmedizin bedeutet, es muss oder sollte durch was anderes ergänzt werden. Da gibt es ja nun eine große Angebotspalette von, weiß ich, der Homöopathie bis hin zur traditionellen chinesischen Medizin.
Ja, also da gibt's viele Sachen. Wenn die gekonnt werden, sind die auch wirklich eine schöne Ergänzung und wichtig. Also Homöopathie ist ein wunderbares Konzept und auch die TCM ist das. Aus meiner Sicht besonders wichtig wäre, dass wir die Seele dazu bringen. Ja, also es gibt eben keine Niere auf Zimmer 14. Da liegt ein Mensch mit zwei Nieren und der hat in der Regel Partnerprobleme. Mhm. Und das sollten auch ein Nephrologe wissen. Aber bei uns ist ja die groteske Situation schon so, dass der Nephrologe, der da im Nierenbecken sitzt und sich nur für das Nierenbecken interessiert und die Niere schon mit dem Urologen kämpft, der von unten hochbohrt. Das kann ja so nicht bleiben. Das ist lächerlich. Das ist eine Geldverschwendung. Und vor allen Dingen bringt es Leid. Also wir müssten, glaube ich, zur somatischen Ebene unbedingt die Seele dazu tun. So wie ich das mit Krankheit als Symbol ja auch seit langem versuche.
Die traditionelle chinesische Medizin, was kann die in einem so ganz anderen Kulturkreis wie dem unseren bringen?
Na, die hat eine Philosophie dahinter, das ist sehr wichtig. Unsere Medizin hat das leider nicht mehr, die ist einfach so pragmatisch und wir bräuchten auch wieder eine Philosophie. Dann könnten wir auch die Defizite sehr schnell ausgleichen. Es ist ja nichts verkehrt, wenn wir naturwissenschaftlich drangehen. Sozusagen immer die Ursache, die auf die Gegenwart wirkt, aus der Vergangenheit suchen. Mhm. Aber wir bräuchten auch wieder die Ursache, die aus der Gegenwart auf die Zukunft wirkt. Ne? Wollen Sie ja bloß ein Sportthema anschauen. Wenn Sie fragen, warum läuft denn der Spieler jetzt an und haut auf den Ball, Elfmetersituation, dann muss der Naturwissenschaftler sagen, weil der Pfiff des Schiedsrichters erfolgt ist. Aber hat er 16 Jahre trainiert wegen dem Pfiff des Schiedsrichters? Nein, der hat so lange trainiert, weil er ein Tor schießen will und Weltmeister werden will. Das ist die Causa Finalis und das bringt die Psychosomatik da wieder rein. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und auch das ganze Muster. Wir bräuchten auch eine Philosophie und das hat uns die TCM voraus.
Rüdiger Dahlke, der als Arzt und Therapeut für psychosomatische Medizin steht und für den es wichtig ist, sein Gegenüber genau anzugucken. Wenn Sie mich genau angucken, was stellen Sie fest, Herr Dahlke?
Ja, was stelle ich fest? Sie wirken ganz in Ordnung.
Ich wirke ganz in Ordnung.
Ich kann natürlich jetzt nicht sozusagen so Diagnosen machen aus dem Antlitz. Es gibt Leute, die das gut können. Ich kann ein paar Sachen natürlich sehen und man könnte jetzt von der Hautausstrahlung so ein bisschen sehen. Sie fasten gerade nicht, kann ich feststellen. Also ich habe glaube ich so... Das tun Sie gerade nicht,
meine ich. Ich habe mein ganzes Leben noch nie gefastet.
Okay, ja. Und wahrscheinlich essen Sie jetzt auch nicht vegan, würde ich mal vermuten.
Noch nie vegan gelebt.
Noch nie vegan gelebt. Also
das sieht man.
Ein paar Dinge kann man manchmal so an der Hautausstrahlung sehen. Ne? Also rauchen tun Sie offensichtlich nicht richtig viel.
Oder? Gut formuliert. Also wenn 5 wenig ist am Tag, dann nicht wirklich viel.
Mhm. Und so Sachen kann man manchmal ein bisschen sehen und erahnen. Aber ich muss mit den Leuten schon sprechen. Also die Medizin von Krankheit, das Symbol ist eine sprechende Medizin.
Stimmt eigentlich diese Anekdote, wonach Sie nur in Ihrem kleinen Betrieb Menschen einstellen, deren Füße Sie vorher gesehen haben?
Das habe ich mal in einer ZDF-Sendung gesagt. Da hat mir einen fürchterlichen Entrüstungssturm zugebracht. Da ging es darum, in Spuren der Seele, das ist ein Buch, wo man die Hände und die Füße und ihre Bedeutung anschaut. Und man kann so ein bisschen sehen an der Fußgestaltung, ob das ein Harmoniebogen ist oder ob so der große Zeh, der fürs Ich und Selbst steht, voraussteht oder zurückgenommen ist hinter den anderen. Und jetzt, wenn Sie, in dem Zusammenhang habe ich das gesagt, wenn Sie jetzt sozusagen eine Sekretärin suchen, dann müsste das eigentlich nicht jemand sein, der die Sache führen will, sondern der aus dem Hintergrund arbeitet. Wenn Sie Nachfolger suchen, dann müssten Sie einen suchen, der wirklich auch an der Front stehen will. So habe ich das gesagt.
Okay.
Mir wäre es schon recht, wenn ich die Füße sehen könnte, aber natürlich kann ich sie nicht sehen vor einem Einstellungsgespräch und sehe sie mir auch nicht an.
Habe ich Sie richtig verstanden? Eine Sekretärin, da sollte der große Zeh jetzt nicht überdimensioniert groß sein.
Könnte man so sagen, ja.
Also großer Zeh gleich Dominanz.
Ja, der steht fürs Selbst, ne, fürs Ich. Und wenn der so nach vorne preschen will, also wenn der eine Firma führen will, ist das ganz gut. Aber wenn der jetzt sozusagen in der zweiten Reihe arbeiten soll, dann wäre es ganz gut, wenn er auch ein Stück zurückgenommen ist. Bei mir zum Beispiel ist er etwas zurückgenommen und ich leite das ja trotzdem.
Ja. Lässt sich sowas eigentlich statistisch irgendwie untermauern oder ist das einfach Amateurpsychologie?
Sie werden lachen. Es gibt zu den Händen jede Menge Studien. Ja, also da wird dann die Länge von Zeigefinger und Ringfinger verglichen und so weiter.
Und was sagt
also,
das aus?
Und da
dieses Verhältnis Zeigefinger, Ringfinger?
Da können Sie sehr deutlich sehen, ob jemand so eher intellektuell geprägt ist oder ein sehr sportlicher Mensch ist oder solche Dinge können Sie sehen. Also Sie können Sportergebnisse ziemlich voraussagen, wenn Sie die Fingerlängen anschauen. Und das machen Psychologen an Universitäten. Also da wird schon einiges geforscht in dem Bereich.
Welche
tatsächlich.
Welche Sportergebnisse kann man mittels Fingerlängen voraussagen?
Den Einlauf zum Beispiel bei Leichtathletik-Ereignissen können die mit 80-90%iger Gewissheit voraussagen. Ja, also das ist so.
Gestatten Sie mir, Herr Dahlke, dass ich Ihnen das nicht glaube?
Das können Sie gerne nicht glauben, aber das ist eben wissenschaftlich belegt.
Okay, Sie haben im vergangenen Jahr eine etwas zweifelhafte Auszeichnung bekommen. Sie haben bekommen das goldene Brett vorm Kopf für Ihr Lebenswerk. Und in der Begründung hieß es, glaube ich, es gäbe kein pseudowissenschaftlich-esoterisches Gebiet der Alternativmedizin, das Sie nicht mit schöner Aufmerksamkeit behandelt hätten. Hat Sie das gefreut, belustigt oder gekränkt?
Das war, ja, belustigt eher. Dieser Skeptikerverein, der ist ja schon fast, der ist schon so unterirdisch, dass das schon fast eine Auszeichnung ist, von denen nicht gemocht zu werden. Und da habe ich mal jemanden in einer Sendung, in einer Live-Talkshow so schlecht aussehen lassen. Das war dieser Mathematiker, der diesem Skeptikerverein da vorsteht. Und da war das so eine persönliche Retourkutsche. Eine, bin gar nicht hingegangen dazu. Aber es hat witzigerweise im Ausland eher mehr Resonanz bekommen, die ganze Sache. Das hat auch damit zu tun, dass ich in diesem Film über die Lichtnahrung mitgemacht habe.
Ja.
Und da sind die Skeptiker völlig ausgerastet. Wobei ich sagen muss, das ist ausgesprochen wissenschaftlich fundiert gewesen, der Film. Und auch, was ich jetzt mache, zum Beispiel Peace Food, diese Reihe, das ist ja wissenschaftlich total belegbar und kommt jetzt nicht aus irgendeinem spirituellen Bereich, sondern kommt aus amerikanischer Schulmedizin, sogar von den guten Universitäten der Ivy League. Also richtig ist natürlich, dass die ganze Psychosomatik einfach deswegen nicht wissenschaftlich untersucht ist, also Krankheit als Symbol, weil das nicht passiert. Ich kann das ja selbst gar nicht machen. Aber immerhin, ich mache seit 10 Jahren offiziell anerkannte Fortbildung für die Deutsche Ärztekammer, bilde Ärzte aus zum Arzt für Naturheilverfahren. Und da gibt es ja schon inzwischen eine Zusammenarbeit. Aber die Skeptiker in Österreich, das ist so eine Gruppe, ja, also da gilt nur die Newton'sche alte Physik. Da ist schon alles, was in die moderne Physik geht, irgendwie des Teufels.
Sind Sie jemand, der das, was es dann sozusagen als alternativ angeboten gibt, wie gerade formuliert, mit gleichbleibendem Wohlwollen begrüßen oder differenzieren Sie und sagen, es gibt Dinge, da hilft, keine Ahnung, die traditionelle chinesische Medizin, in anderen Dingen hilft sie nicht?
Ja, ich würde da schon sehr differenzieren. Also ich würde natürlich immer erst Diagnose auch mit der Schulmedizin machen. Das rate ich auch den Leuten. Alles, was man aus dem Blut diagnostizieren kann, sollte man bitte aus dem Blut diagnostizieren. Aber dann könnte man eben nicht alternativmedizinisch, sondern komplementärmedizinisch noch Dinge dazunehmen, die hilfreich sind. Also das mache ich in jeder Hinsicht, so wie ich zur Seelentherapie, zur Psychotherapie die Somatik dazu nehme und den Menschen zum Fasten rate, oftmals, wenn es passt, oder eben jetzt zu Peace Food, zu pflanzlich vollwertiger Ernährung, so würde ich auch sagen, da kann Ihnen ein Akupunkteur gut helfen oder da gehen Sie zum Homöopathen oder ich gebe auch ein Mittel manchmal noch. Also das würde ich zusammenfassend sehen. Ganzheitliche Medizin meint ja die ganze Medizin. Da gehört selbstverständlich die Schulmedizin auch dazu. Aber es gehört selbstverständlich auch die traditionelle chinesische Medizin, die ayurvedische, die Homöopathie, selbstverständlich auch die Ernährungsmedizin. Und zwar, die muss wirklich fast alternativ sein. Das, was wir gelernt haben an der Uni über Ernährung, war wenig. Und heute muss ich sagen, Gott sei Dank, weil es war so falsch. Wir müssen einfach umdenken.
Sie haben viel Psychotherapie gemacht in den letzten Jahren, auch Paartherapie gemacht. Wann sind Sie zu der Erkenntnis gekommen, dass Männer und Frauen garantiert nicht zusammenpassen?
Ja, so pauschal würde ich es gar nicht sagen. Ich habe da auch schon sehr schöne Erfahrungen gemacht und mache immer noch. Also, aber es ist natürlich schon so, wenn Sie es so formulieren, die bürgerliche Welt hat schon ein Konzept, wo man sagen muss, das beginnt mit Idealerweise.
Große Verliebtheit.
Ja, Liebe auf den ersten Blick. Also Gesetz des Anfangs, das drittwichtigste Gesetz haben wir auf unserer Seite. Dann kommt die Resonanzphase, diese rosa Phase mit der leichten Großhirnvergiftung, wo alles wunderbar ist am anderen. So, wo der Bub sagt, gehst du mit mir und viel mehr meint. Und dann gehen sie und sitzen und schlafen. Und die kann schön sein, die kann, wenn man sonst nichts macht, maximal 3 Jahre dauern von den Hormonen her. Und dann kommt natürlich so die Phase, wo es in die Routine geht. Und die kann dann Jahrzehnte wären. Und dann ist natürlich mit der Erotik bald nicht mehr so, da schläft dann ein, die Spannung geht raus. Das ist die Zeit, wo das Polaritätsgesetz, das wichtigste Gesetz gilt. Da spiegelt einem dann der Partner die eigenen Dinge, die man bei sich nicht mögen kann.
Kann man das tatsächlich dann auch noch ändern? Kann man jemanden, den man nicht mehr attraktiv findet, dann plötzlich doch mittels fachmännischer oder fachfraulicher Beratung attraktiv finden?
Also wenn es schon mal eingeschlafen ist, ist es viel schwieriger, als wenn man es gleich am Leben halten würde. Also wenn man in der Zeit des Resonanzgesetzes noch ist, wo man in dieser Verliebtheit drin ist, wenn man sich dann schon klar macht, irgendwann wird diese Frau, die mich so auf allen Ebenen reizt, weil sie so die gescheiteste, schönste, charmanteste, erotischste ist, wird die anfangen, mich bis aufs Blut zu reizen. Und dann bin ich sozusagen im Bereich des Schattenprinzips. Dann zeigt sie mir Dinge, die ich bei mir selbst nicht leiden kann. Ja, also ich erlebe sie eifersüchtig, weil ich eifersüchtig bin und mir es nicht eingestehe. Ich sehe sie geizig, weil ich sparsam bin und es bei mir nicht eingestehe. Wenn ich mir das vorher schon sage, dann kann ich natürlich diese lange Phase auch nutzen zum Wachsen. Das ist so das, was wir versuchen ja auch beizubringen. Wenn ich die Schicksalsgesetze kenne, die Spielregeln des Lebens, dann kann ich natürlich auf das Schattenprinzip reagieren. Und dann gibt es die Chance. Ich habe das also auch erlebt.
Es gibt Kollegen von Ihnen, die sagen, Beziehung bedeutet im Regelfall Arbeit.
Ja.
Man muss Beziehungsarbeit leisten.
Wenn man das Wort nicht so schrecklich, also in Deutschland ist ja alles Arbeit, Wasserarbeit, Partnerarbeit. Und ich meine, Arbeit hat so einen anderen Geschmack. Es ist letztlich, es braucht Zeit, es braucht Energie, es braucht Zuwendung, was ich ja nicht unbedingt als Arbeit empfinden würde. Also nehmen wir mal die Sinnlichkeit, die Erotik. Die ist ja geprägt von Venus, Aphrodite, der Schaumgeborenen. Da muss man halt ein bisschen Schaum schlagen. Wenn man nichts macht, wird das Bier schal und der Champagner auch. Das müsste man trinken und neu einschenken.
Wie schlägt man denn nach 25 Ehejahren den Schaum?
Ja, also zum Beispiel, wenn man in seine Fantasien reingeht. Ja, die Menschen haben ja unheimlich viele Fantasien, die sie sich in der Regel nicht sagen. Wenn sie anfangen würden, das zu sagen und das von Anfang an lernen, ja, also Orgasmus hier, so in Richtung Ohr. Aha. Man kann natürlich auch über Fantasien, Gedanken reden, Spiele in Ekstase kommen.
Das hat bei Ihren Paaren nach 25 oder wie vielen Jahrzehnten funktioniert?
Ich habe nur eine Beziehung so lange gehabt. 25 Jahren haben wir uns dann getrennt, aber wir haben eine sehr schöne Zeit und die hält eigentlich auch noch an, was die Arbeit angeht. Den 7 Jahren, die ich jetzt bin, funktioniert das gut.
Ihre Erfahrungen in Sachen Psychotherapie, haben Sie die Erfahrung gemacht, dass Männer, beispielsweise jetzt auch aktuell des Jahres 2014, souverän sich ihrer Rolle bewusst verhalten? Oder haben Sie die Erfahrung gemacht, dass die Männer des Jahres 2014 eher verunsichert sind?
Verunsichert, eindeutig verunsichert und verschreckt. Aber die ganze Gesellschaft ist so in einer eigenartigen Spaltung. Wenn Sie denken, vor einiger Zeit gab es ja das erfolgreichste Buch aller Zeiten, das niemand gelesen haben durfte, 50 Shades of Grey.
Mhm.
Ich und
haben Sie es gelesen?
Ich habe es gelesen, alle 3 Bände.
Und?
Ja, nach 50 Seiten wissen Sie, wo das endet. Und mir ist auch klar geworden, warum das so polarisiert. Ja, da hat ja jeder männliche Feuilletonist schon verrissen, dieses Buch. Das ist eine Mischung aus Mythos, Märchen und Traum. In einer Weise auch naiv geschrieben, aber man muss natürlich auch sagen, da geht es so ein bisschen um SM, aber gar nicht blutig oder so. Ja? Mhm. Und da projizieren natürlich unheimlich viele drauf, ist mir völlig verständlich. Ich habe mal so ein Buch Mythos Erotik gemacht, da kam ich da drauf. Inzwischen ist es so, dass fast 1/4 der Beziehungen in Deutschland schlagende Verbindungen sind. Die prügeln sich und nicht aus Lust, sondern die prügeln sich, weil sie keinen Halten mehr finden.
25%
24,2.
Sind sadomasochistisch?
Nee, nicht sadomasochistisch. Im Gegenteil, die sind schlagende Verbindungen in dem Sinne, die rasten ab und zu aus und prügeln sich.
Aha.
Und über 2/3 geht von den Frauen aus. Man darf das gar nicht sagen als Mann, wurde mir im Verlag gesagt. Aber die Studien zeigen das eindeutig. Das heißt, Menschen,
dass die in Beziehungen Frauen gewalttätiger sind als Männer?
Ja.
Das höre ich jetzt auch zum ersten
Mal. Ja, ist auch, passt überhaupt nicht in den Zeitgeist hinein.
Es ist politisch
hinein.
Extrem
man indirekt. Darf das eigentlich nicht sagen, es ist fürchterlich.
Ja, und man sollte auch jetzt das nicht relativieren wollen, weil es gibt bestimmte Formen von häuslicher Gewalt bis hin zur Vergewaltigung in der Ehe, wo man keine Diskussion mehr drüber führen muss.
Ja, und Fakt ist natürlich, aber wenn Sie jetzt mit Ihrer eigenen Aggressionsthematik überhaupt nicht fertig werden, dann projizieren es natürlich auf die, die das aus Lust und Spaß machen. Und Fakt war ja, nach 50 Shades of Grey waren angeblich alle Geschäfte ausverkauft, wo es Peitschen und Handschellen gab und so weiter. Also in der Bevölkerung, ich meine, 120 Millionen Frauen haben das wahrscheinlich gelesen, eine riesige Menge. Niemand darf dazu stehen. Da kann man schon sehen, da ist irgendwas völlig im Unlot, ehrlich gesagt, mit diesem ganzen Thema. Und es liegt auch daran, dass man einfach die Spielregeln nicht mehr kennt, die Schicksalsgesetze und das Schattenprinzip.
Wenn ich nochmal auf das Männerbild kommen darf, diese Verunsicherung der Männer, kommt die auch daher, dass möglicherweise auch befördert durch die Emanzipationsbewegung die Anforderungen an den Mann einfach ganz enorm sind inzwischen?
Natürlich. Und die Frauen sind viel, viel selbstbewusster geworden, schon die Mädchen. Also zwei Männer in Anführungszeichen, Jungs unter 20, die wegen Impotenz zur Beratung kommen. Ich meine, wenn man da dahinter geht, was ist passiert? Beim ersten Mal, der ist, weiß nicht, 14 oder was gewesen, sagt die Freundin oder das Mädchen zu ihm, du, wenn es das war, dann war es das, ciao, so auf Österreichisch. Mhm. Und die andere sagte zu dem, also du, ich bin nicht eifersüchtig, du erst mal üben. Wenn das der Kommentar ist danach, ja, dann ist ein 15-jähriger Junge komplett überfordert bei diesem heißen Thema, wo er sowieso cool spielen muss. Und dann geht das schon schief.
Und dann landet er bei Ihnen auf der Couch?
Naja, die wenigsten werden bei uns landen. In der Beratung war das jetzt. Da waren halt Eltern im Hintergrund, die gesagt haben, du, wenn das so ist, jetzt lass dich mal beraten. Das ging dann auch in eine ganz gute Richtung. Aber es ist natürlich ganz schwer heute auch, als Junge wirklich erwachsen zu werden, fehlen ja schon die Pubertätsrituale bei uns. Die meisten auch in den höheren Positionen sind Unerwachsene, die wir heute haben. Und das erleben wir in vieler Hinsicht. Also da fehlen jetzt viele Voraussetzungen. Aus meiner Sicht müsste man da wirklich ganz dringend die Spielregeln lernen. Ja, wir lernen ja auch Verkehrsregeln vom Führerschein. Wir bräuchten auch Verkehrsregeln für Beziehung und ehrlichen Verkehr.
Leutegast mit Rüdiger Dahlke, Arzt, Psychotherapeut, Bestseller-Autor insofern auch, als Sie geschrieben haben, Krankheit als Sprache der Seele, Krankheit als Symbol, das Buch der Widerstände und eben auch sich in einem Buch beschäftigt haben mit dem Geld, von dem es ja eigentlich heißt, dass es möglicherweise, wenn genug da ist, glücklich macht. Stimmt das?
Nein, glaube ich nicht. Also deswegen habe ich dieses Buch Psychologie des Geldes geschrieben, ehrlich gesagt, weil mir aufgefallen ist, ich habe nie einen erlebt, der durch Geld glücklich geworden ist, aber viele, die unglücklich geworden sind durch Geld. Und das interessiert natürlich den Psychotherapeuten dann.
Ja. Was waren das für Leute, die unglücklich geworden sind durch Geld?
Ja, zum Beispiel auch reiche Leute, die von ihren 50 Millionen dann an der Börse 20 verloren haben. Da hatte ich einen mal, der war wirklich in Selbstmordnähe. Mhm. Und auch wenn sie lustig zu dem gesagt haben, Sie wissen was, tauschen Sie mit mir, ich nehme einfach den Rest Ihrer Millionen und Sie kriegen meine zwei. Dann, und? Ja, der ist einfach total in Angst. Ja, der muss ja einen Riesenhaufen Geld auch bewachen. Geld ist schon wirklich eine Methode, um sich unglücklich zu machen. Und das, wir sagen es ja auch, beim Geld hört die Freundschaft auf. Dann war es nie Freundschaft, ehrlich gesagt.
Hatten Sie auch mal mit Erben zu tun, die also unverhältnismäßig viel Geld plötzlich auf dem Konto hatten?
Ja, oft. Ganz grässliche Geschichte. Wenn Sie im Kind Millionen vererben, da verändern Sie das Leben ja komplett. Die Qualität von ererbtem Geld ist ja ganz anders als von verdientem Geld. Innerlich können Sie mit verdientem Geld machen, was Sie wollen. Mit ererbtem Geld aber nicht. Und da gibt es wirklich viele Probleme, dass sie ein Leben ruinieren. Also denken Sie mal so eine Christina Onassis, die dann, weiß nicht, über 30 Milliarden gekriegt hat, wie sie 18 wurde. Ich meine, wie soll die einen Partner finden, wenn jeder weiß, dass die 30 Milliarden hat? Und das funktioniert natürlich alles nicht mehr. Wenn Sie so ein Haus von Ihren Eltern vererbt kriegen, ist es noch okay, denke ich. Aber wenn es um große Summen geht, ist es wirklich lebensbehindernd. Und wenn Sie dann nicht ein Gefühl haben für die Schicksalsgesetze, ja, dass Sie so mit Resonanz und Polarität auskommen, dann macht viel Geld nicht glücklich, sondern unglücklich.
Auf der anderen Seite, Herr Dahlke, könnte man ja auch sagen, wir leben in einer extremen Konsumgesellschaft. Wir sind sehr materialistisch orientiert und ausgerichtet als Menschen. Es muss uns doch zumindest zufrieden machen, wenn wir uns einen Porsche kaufen können oder ein anderes Auto oder ich weiß nicht was, was auch nach außen hin Statussymbol bedeutet.
Das macht ja viele auch zufrieden, also richtig glücklich, weiß ich nicht, aber glaube ich nicht, aber zufrieden macht das schon. Und es ist ja natürlich auch entlastend, wenn sie sich leisten können, was sie so brauchen. Um wirklich jetzt glücklich im Sinne von erfüllt zu sein, ein erfülltes Leben zu haben, da müssen sie einen Sinn haben im Leben. Da muss so eine spirituelle Dimension hineinkommen. Und das schaffen sie mit einem schönen Auto nicht. Wobei, ich habe nichts dagegen, wenn sich jemand sowas leistet, wenn er es braucht für seine Seele, soll er die Erfahrung machen, es ist besser, als ein Leben lang auf Porsche-Fahrer zu projizieren, sich mal einen zu kaufen, das zu genießen. Okay. Dann hat man es hinter sich oder fährt auch weiter. Das ist ja nicht ein Thema in unserer Gesellschaft. Und ich würde da auch nicht anfangen zu moralisieren, so nach dem Motto, es sterben hungernde Kinder auf der Welt, man darf nicht so ein Auto fahren. Das sicher nicht. Aber glücklich in diesem Sinne, wie es aus der Seele herauskommt, wenn das Leben erfüllt ist, ja, oder wenn man zum Beispiel in Liebe mit jemandem verbunden ist oder seine Aufgabe gefunden hat, seine Gabe, die man geben kann, sowas können Sie durch Geld nicht schaffen.
Wann hatten Sie Ihre letzte Reinkarnationssitzung, Herr Dahlke?
Also das ist jetzt her? Sicher 8, 9 Jahre her.
Warum machen Sie es so lange nicht mehr?
Also das hat keine inhaltlichen Gründe, sondern weil ich so viel anderes mache. Ich habe da viel okay. Vorträge gemacht, Ausbildungen, jetzt mal also die Ärzteausbildung, integrale Medizin. Kostet alles natürlich Zeit, vegane Berater, Ausbildung okay. und so. Viele andere Themen und es gab auch genug gute Therapeuten, die es in Johanneskirchen weitergemacht haben.
Also Reinkarnation bedeutet Rückführung, bedeutet, dass man irgendwie schon mal auf der Welt war und Sie oder der jeweilige Therapeut einen an die Hand nehmen und mit ihm in das frühere Leben zurückgehen. Ist es so korrekt formuliert?
Ja, also effektiv projiziert man einfach auf Symbolbilder am Anfang mal, auf eine Wiese, eine Waldsituation und dann geht man der Zeit zurück und schaut sich eigentlich Probleme, die man heute hat, nur unter so einem Vergrößerungsglas an und dafür ist das Zurückgehen ganz praktisch. Aber im Endeffekt ist es eine zeitlich zurückverlegte Psychotherapie.
Okay, das bedeutet aber doch, jeder von uns war schon mal auf der Welt.
Davon gehe ich aus, ja.
Als Mensch?
Ja.
Nicht also, als
ich hab's
Schlange
nie,
oder
ich hab's Kaninchen? Anders, okay. Ich habe es nie anders erlebt.
Sie waren wie oft schon auf der Welt?
Das habe ich jetzt nicht gezählt.
Aber Sie, haben Sie sich selber rückgeführt oder sind Sie rückgeführt worden?
Nein, ich habe das damals mit Detlefsen zusammen gemacht.
Torvald Detlefsen. Okay, und was waren Sie schon mal alles?
Wissen naja, das ist so gesehen enttäuschend. Die meisten waren eben, wie ich auch, dann einfache Siedler, Mägde, Söldner, Handwerker, Fischer.
Sie waren mal eine Magd?
Ja, das gibt auch durch die Geschlechter. Ist für mich sogar eine ganz wichtige Erfahrung gewesen, auch mal so ein Leben als Frau erlebt zu haben, durchlebt und durchlitten vor allen Dingen zu haben.
Herr Dahlke, in welchem Jahrhundert waren Sie Magd und wo haben Sie gelebt?
Ich kann das jetzt nicht das Jahrhundert erinnern, ehrlich gesagt, aber es war eine einfache, ländlich-bäuerliche Situation und habe da sehr gelitten unter einem Landherrn sozusagen, das erinnere ich noch.
Es war keine schöne Erinnerung.
Die meisten Erinnerungen, die man sich therapeutisch anschaut, sind ja nicht sehr schön, weil wir fangen mit einem Problem an und verfolgen das Problem dann zurück. Also insofern, man könnte sich auch schöne Dinge anschauen in der Vergangenheit, da gibt es aber nicht einen großen Grund dafür. Wir wollen ja frei werden von der Vergangenheit. Das ist die Idee der Reinkarnationstherapie.
Haben Sie trotzdem auch schöne Erinnerungen an ein früheres Leben?
Doch, das gibt es auch, ja.
Zum Beispiel?
Also es gibt so ein Leben, was ich sehr in der Natur verbracht habe, so trappermäßig. Aha. Also Gegenpol zu dem heutigen Veganen, was ich heute lebe, dem Peace Food Leben.
Okay. Haben Sie irgendeine Vorstellung davon, wie, unter welchen Umständen Sie in einem nächsten Leben dann auf diesem Planeten Erde aufschlagen werden?
Ja, mein Traum ist ja eher so in diesem buddhistischen Sinne auszusteigen aus dem Rad der Wiedergeburt. Also die östlichen, die Hindus, die Buddhisten, die wollen ja gar nicht wiedergeboren werden, sondern wirklich mal raus aus diesem sich drehenden Rad in die Mitte zu kommen, Einheitserfahrung zu machen. Insofern meditiere ich schon über 40 Jahre in der Hoffnung, immer häufiger so Einheits-Satori-Erfahrungen zu machen.
Das kann man das beeinflussen oder weiß man das nicht?
Ja, sicher. Ich mache Zen-Meditation mit dem Ziel, häufiger so etwas, was man dort Satori nennt, zu erleben. Okay. Und das würde auch jeder, der eine christliche Meditation macht, machen. Die Idee ist ja sozusagen, in sich das Himmelreich Gottes zu finden. Das ist auch im Christentum so.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Danke, mich auch, Herr Heim.
Eins gehört.